Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast für dich, Maria Salome Hoffmann. Sie nimmt uns mit auf eine ganz besondere Reise heute, die Kräuterwalz. Zu Fuß, unterwegs, mit leichtem Gepäck, offen für Begegnungen, Pflanzenwissen und das einfache Leben in und mit der Natur. In diesem Interview sprechen wir über Freiheit, Naturverbundenheit, das Unterwegssein ohne festen Plan und darüber, was passiert, wenn man sich wirklich einmal vom Leben führen lässt. Und gerade in unserer schnellen Zeit steckt in diesem Weg so eine ganz tiefe Sehnsucht, die, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen berührt. Deswegen, Maria, danke, dass du zu diesem Thema heute hier im Podcast bist und uns vielleicht ebenfalls zu solch einer Kräuterwalz inspirierst. Herzlich willkommen hier im Podcast.
Hallo Melanie, wow, danke für diese schöne Einleitung. Da kriege ich direkt Lust, nochmal loszulaufen. Es ist mir auch viel zu lange schon her. Ja, mein Name ist Maria Salome Hoffmann und ich habe eine Wildpflanzenschule im Hunsrück gegründet. Meine Eltern haben schon Kräuter gesammelt und davon gelebt. Ich bin da so reingewachsen und ja, irgendwann bin ich dann auch wirklich ins Survival gekommen. Das heißt, ich habe auch 2 Jahre in Österreich in den Wäldern gelebt und gelernt und insgesamt eine Ausbildungsreise von 6 Jahren gemacht in dem Bereich Naturheilkunde und Survival. Und irgendwann hat mich dann wirklich die Sehnsucht gepackt und ich habe gesagt, ich möchte gerne wirklich, wie du es eben schon beschrieben hast, ohne Plan einfach mal von Platz zu Platz laufen und Menschen begegnen, die auch mit Kräutern arbeiten, mit der Natur leben. Und das habe ich dann 2021 verwirklicht.
2021, das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe dich ja auch für den Kraut Business Kongress interviewen dürfen und als ich dann so ein bisschen recherchiert habe, habe ich eben entdeckt, dass du auf Kräuterwalz warst. Und ich finde dieses Thema so spannend, weil ich glaube, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und ich hatte aber ganz früher auch schon mal diese Idee, einfach an Orte zu gehen, wo Krautwissen wirklich praktiziert wird. Ich habe mich aber nie getraut. Und ich finde das einfach so toll, dass du das gemacht hast. Jetzt hast du schon gesagt, du bist ohne Plan losgezogen. Auch zu einer Zeit, wo Reisen ja auch nicht gerade einfach gemacht worden ist. Hast du es trotzdem vielleicht, also ein bisschen vielleicht geplant? Also was für Gedanken hast du dir vorab gemacht, wie das Ganze so gestaltet werden soll? Hast du dir darüber Gedanken gemacht, wie du vorankommst? Hast du dir Gedanken darüber gemacht, was für eine Ausrüstung du mitnimmst? Also Ausrüstung in dem Sinne, was für ein Gepäck, was soll alles in deinen Rucksack mit rein? Wie sahen da so deine Vorbereitungen aus, auch wenn es ungeplant ist? Also auch wenn du ungeplant dann weitergezogen bist?
Ja, vielleicht muss man das ungeplant ein bisschen komprimieren auf, ich wollte keine Termine. Das ist, glaube ich, das, was ich ungeplant benennen würde auf meiner Kräuterwalz. Ich hatte schon einen Plan. Ich wusste, dass ich am Ende in Sizilien sein will, der Kräuterwalz. Ich wusste, ich habe ein Zeitlimit, leider. Ich hatte gerade einen neuen Job auch angefangen. Ich bin ja neben meiner Selbstständigkeit auch angestellt und dort war es wirklich so, dass sie gesagt haben, wir können das verstehen, dass du das machen willst und so und so viel Zeit können wir dir dafür geben. Und ja, ursprünglich war es eigentlich mal gedacht, dass ich auch ohne ein Zeitlimit loslaufe. Mhm. Und von daher, also es musste schon auch ein Plan so ein bisschen her. Und ich habe aber versucht, mir den so weiträumig zu stecken, dass ich wirklich diese Sehnsucht, wie du sie eben benannt hast, ja, so ein bisschen das Schicksal auch mitspielen lassen zu können, auch erfüllen können. Also, dass ich dem sozusagen auch Freiraum gebe.
Ja. Darf ich kurz fragen, wie lange du dann insgesamt unterwegs warst?
Ja, natürlich. 3 Monate war ich unterwegs und davon natürlich dann auch immer wieder an Plätzen verweilt. Also ich bin nicht in einem Fort gewandert. Vielleicht ist auch noch interessant zu wissen, dass ich mir auch keine Regeln großartig gesetzt habe, nach dem Motto, ich muss alles zu Fuß bewältigen, sondern es ging mir eher darum, von jetzt auf gleich auch zu entscheiden, was die Situation verlangt. Da kommen wir auch später noch zu. Es gab Situationen, wo mir klar war, jetzt musst du unbedingt was tun, jetzt musst du unbedingt mal von A nach B schneller unterwegs sein. Dann habe ich auch mal mich hinzugesetzt.
Ja.
Oder bin auch nach Sizilien mit der Fähre gefahren, weil 3 Monate halt auch wirklich knapp sind.
Nicht geschwommen, Maria.
Genau, ich bin auch noch schnell rübergeschwommen. Und mir war es auch wichtig, dass ich keine Leistungsansprüche im Sinne von, ich muss 30 Kilometer am Tag schaffen. Mhm. Ja. Das hatte ich früher mal und das war mir wichtig, dass ich mir selber den Druck rausnehme und sage, ja. Nee, das machst du nicht, du guckst mal, wie du reinkommst. Ich bin ja keine Weitwandererin vorher gewesen. Mhm. Die Leidenschaft habe ich da erst richtig entdeckt. Ich war zwar gerne mit den Füßen unterwegs und es war immer schon auch klar, wie Goethe sagt, nur da, wo man zu Fuß war, war man wirklich. Mhm. Das habe ich schon immer so gespürt und die Sehnsucht war immer groß. Aber ich, ich hatte keine wirkliche Erfahrung und das ist vielleicht auch gut für die, die jetzt zuhören und sagen, ja, aber da muss man ja Kondition mitbringen und da muss man ja auch schon ganz viel Erfahrung haben. Also das ging ganz gut. Man wächst da so rein. Ja. Was gab es noch an Regeln, Anführungsstrichen? Ich wollte wenig Gepäck dabei haben, aber da kommen wir auch später nochmal dazu. Also wenig tragen müssen. Allgemein war es mir wichtig, einfach auch seelisch auch wenig tragen zu müssen, mich so ein bisschen frei zu laufen. Und ja, genau, das ist es, glaube ich, auch erstmal an Regeln und Plan.
Ich finde, das ist ein total schöner Ansatz, sich im Vorfeld, ich sag mal, so einen Rahmen zu stecken, was es sein darf und was es auch nicht sein darf, und sich eben selbst vorab schon den Druck rauszunehmen. Ich finde das gut, dass du dir da vorher Gedanken drüber gemacht hast, denn wenn du das nicht gemacht hättest, hättest du diesen Druck ja mitgenommen. Und so hast du dir ganz klare Regeln gesetzt, die sich jetzt Vorfeldregeln ja erstmal so anhören wie, okay, jetzt laufe ich mit so einem Korsett los, aber die haben dich ja total frei gemacht, eben von dem ganzen Druck, von einem Zeitplan, also von einem zu engen Zeitplan.
Ja.
Das finde ich total schön. Wie war es denn? Kannst du noch mal kurz so ganz praktisch dann sagen, mit was für einer Ausrüstung du losgegangen bist? Was in deinem Rucksack drin war, als du losgegangen bist?
Genau, du hast es ja eben schon mal richtig gesagt. Es war in einer Zeit, wo das gar nicht so einfach war mit dem Reisen, wo man auch nicht genau wusste. Ich hatte ja auch immer wieder Plätze, wo ich einfach an die Tür geklopft habe und gesagt habe, da bin ich. kann ich bleiben? Und die Menschen waren ja damals zu Recht verunsichert und ich wollte da auf gar keinen Fall mich aufdrängen. Und schon allein deswegen, aber auch aus vielen anderen Gründen, habe ich mich für ein TARP entschieden. Also ich bin sozusagen unabhängig gewesen. Ich musste nicht mit in die Räume sozusagen, wenn das nicht... Und das war mir selbst auch aus dem Grund wichtig, weil ich ja auch zwischendurch mal nicht irgendwo gelandet bin und dann auch im Wald geschlafen habe, also komplett unabhängig zu sein. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass es auch schön ist, dass man, also wenn man leicht trägt, das macht totalen Sinn. Das Leichtwandern ist ja auch mittlerweile ein Trend, der in Amerika gestartet ist, schon vor Jahrzehnten und hier auch langsam ankommt. Und es gibt immer mehr Weitwanderwege. Diejenigen, die sich dafür interessieren, die spitzen jetzt die Ohren. weil das einfach eine ganz schöne Art ist, auch zu wandern. Also wie du eben sagtest, man nimmt sich schon Druck raus, indem man Gewicht weglässt. Und das macht man, indem man wirklich nach jedem Gramm guckt. Also von den Schuhen bis zur Zahnbürste und auch das Tarp, der Schlafsack, so die Basics, Isomatte. Das ist alles leichter, als es sonst ist. Und dann gibt es natürlich Spezialausrüstung, die man sich kaufen kann. Und es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, ja, wie komfortabel muss es sein und kann ich mit dem, was ich habe, schon reduziert auch gehen. Und ich habe so eine Mischung gehabt aus, ich habe mir einen super leichten Schlafsack gekauft. Das war meine größte Investition. Ich habe nach einer Isomatte geguckt und das war es, glaube ich, auch schon, was ich zugekauft habe für meinen Rucksack. Genau, der ist auch ein spezieller Ultralight-Wanderrucksack. Und dann habe ich halt so Sachen gemacht, wie die Zahnbürste abgeschnitten und wirklich überlegt, was brauchst du an Kosmetik, also an Hygieneartikeln? Was musst du wirklich mitnehmen? Worauf kannst du verzichten? Und es war so ein spannender Prozess, Melanie, weil ich gemerkt habe, dass das wirklich man so viel weglassen kann. Und das ist ja schon immer auch so eine Leidenschaft von mir gewesen, auch im Survival zu gucken, mit was fühle ich mich wohl und was kann ich, was funktioniert gut für mich draußen und was kann ich Stück für Stück auch weglassen.
Ja.
Und das hat so einen Spaß gemacht, bis von Anfang, ich kaufe mir den Rucksack, von der Idee eigentlich, ich will das machen, bis der Rucksack wirklich gepackt war und ich ihn auf den Rücken geschwungen habe und losgegangen bin.
Ja.
Zu sehen, wie das geht. Natürlich habe ich mich auch ein bisschen vorbereitet mit Lektüre, aber das meiste, ja, war einfach ein Prozess.
Mhm. Wie schwer war dein Rucksack am Ende?
Ja, mein Rucksack, wie schwer meinst du?
Ja,
ja mit Getränke für den Tag und auch Essen für den Tag 11 Kilo,
wow.
Was schon viel ist. Also das Gute ist ja, dass es immer weniger wurde im Laufe des Tages. Und ja, ich hatte eigentlich, ursprünglich wollte ich 8 Kilo. Und ich meine, dass die wirklich knallharten Ultraleitwanderer auch nicht über 10 drüber gehen.
Ah ja.
Aber das konnte ich gut tragen.
Super. Ich bin ja mal den Jakobsweg gelaufen und ich hatte 12 Kilo dabei. Und ich habe auf dem Weg jemanden getroffen, der hat das auch so praktiziert wie du. Der hat alles Überflüssige auch abgeschnitten. Also das ging so weit, dass der die Zettelchen aus den Klamotten herausgeschnitten hat. Also
Genau.
wirklich jedes Müge an Gramm wurde
Ja.
entfernt. Und der hatte den Jakobsweg Wanderführer und da hat er tatsächlich knallhart auch jeden Tag die Seite rausgeschnitten, als der nicht mehr brauchte.
Wahnsinn.
Das fand ich auch.
Ja,
also
genau. Wenn man so ein Buch dabei hat, das ist natürlich auch ein krasser Kompromiss. Ich hatte am Anfang auch gedacht, ich nehme ein Tagebuch mit und das habe ich dann nicht gemacht, weil Papier ist schwer, Stifte sind schwer.
Ja.
Aber aber es ist wirklich, also es gibt so lustige Dinge, wo Leute, wenn man darüber spricht, erstmal gar nicht, also die wirklich dann denken, nee, also das zum Beispiel, man hat 2 Unterhosen dabei. 2.
Ja.
Eine für tagsüber und eine für nachts. Und die Nachtsklamotten werden nie tagsüber getragen. Also man kann die wohl mal austauschen, aber das ist wichtig, dass man gerade abends einfach wirklich aus den dreckigen Klamotten raus kann, dass man Katzenwäsche machen kann und sich wirklich wohl und geborgen fühlt. Und auch so das Tarp, der Schlafsack oder Zelt, das sollte einem einen guten Schlaf ermöglichen. Und dazu gehört eben auch dann wirklich so eine saubere und auch wohlduftende, saubere Wäsche. Und die Unterhose für tagsüber, die wäscht man dann halt.
Ja.
Und trägt die am nächsten Tag, wenn sie nicht trocken ist, trocken. Also man zieht die dann nass an. So funktioniert das. Und das geht im Sommer natürlich auch. Das ist gar kein Problem. Und wenn man dann noch Material wählt, das sehr leicht ist und schnell trocknet, das ist interessant. Man duscht auch häufig einfach mit den Klamotten oder springt mit den Klamotten in den Bach, um die auch einfach sauber zu kriegen.
Komplett
genau,
Wäsche.
Also verrückte Sachen einfach, genau. Ja.
Was mich ja am meisten fasziniert, ist diese Freiheit, die du dadurch lebst und gelebt hast. Also die Freiheit dahingehend, dass du im Wald zum Beispiel geschlafen hast, die Freiheit, dass du an fremde Türen geklopft hast, um zu fragen, ob du dort übernachten darfst. Die Freiheit, dass du dir die Zeit genommen hast, dahin zu gehen, wo du hingehen möchtest. Das finde ich wahnsinnig spannend. Als du losgegangen bist, war da klar, wo du jetzt hingehen möchtest? Als erstes, als zweites, als drittes? Oder bist du losgegangen und wie hast du dich dann treiben lassen?
Oh ja, also im Hunsrück hatte ich tatsächlich in der Heimat schon Pläne, welche Menschen ich mit ihren Projekten besuchen will. Also die erste Zeit war ich tatsächlich komplett durchgetaktet von ich gehe dahin, aber die Zeit, die ich mir gelassen habe, war völlig frei. Mhm. Also ich konnte sagen, ich bleibe jetzt bei euch und unterstütze euch bei eurem Projekt für 5 Tage oder ja. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal mit meinem Mann telefoniert habe und er meinte, du bist immer noch im Hunsrück. Ja, ich meine, klar, du hast es ja auch schon mitbekommen. Ich habe hier ein großes Netzwerk und tolle Menschen, die ich einfach sehr schätze. Und wo ich selbst auch, ihr kennt das ja alle, immer wieder denke, oh, ist so schade, dass ich so wenige Zeit habe für die. Und ich habe das so genossen, einfach so genossen, das einfach mal auszukosten und die auch. Und ja, das war wirklich gut. Und dann irgendwann bin ich halt über die Grenzen, also Bad Sobernheim, ich bin über die Nahe, den Donnersberg, und da waren dann meine Kontakte erstmal mau. Und da ging es dann wirklich drum zu gucken, welcher Garten lacht mich an, was sieht danach aus, als würden hier Menschen leben, die mit Krautwissen ja im Alltag verbringen oder die ihre Leidenschaft haben oder sogar arbeiten damit. Ich habe versucht zu vermeiden, groß zu recherchieren, sondern wirklich auch das Internet ein Stück weit wegzulassen. Ja. Einfach weil ich gucken wollte, was begegnet mir auf meinem Weg. Ja.
Das finde ich ja super spannend. Wie war denn das, als du dann das erste Mal irgendwo übernachtet hast oder das erste Mal an die Tür geklopft hast bei einer völlig fremden Person und du gedacht hast, okay, vielleicht ist das jetzt eine Person, die mit Kräutern arbeitet. Ich klopfe jetzt hier einfach mal.
Also ich kann nicht sagen, dass es durchweg positive Erfahrungen waren, aber zu 90%. Also das finde ich schon sehr beachtlich. Und ich glaube, die anderen 10%, die waren halt wirklich auch der Zeit bedingt vorsichtig und vielleicht auch ängstlich einfach.
Ja.
Also noch nicht mal wegen unbedingt Corona, sondern auch wegen der Idee an sich. Das ist ja schon so, dass man dann auch erstmal denkt, hä, was ist denn mit der los?
Ja.
Eventuell, ne? Kann ja sein. Also ich hatte das tatsächlich umgekehrt auch mal, dass hier eine junge Frau mit ihrem weißen Pferd auf meinen Hof geritten kam, das ist wirklich wie im Märchen, und anklopfte sozusagen und sagte, ich habe euren Garten gesehen, euer Haus, ich bin unterwegs und brauche eine Obdach und eine Wiese für mein Pferd. Sie machte auch so eine Reise und ich habe mich so gefreut. Ich habe die gleich unter die Fittiche genommen, ausgequetscht, und natürlich wusste ich, was sie braucht. Hier ist die Dusche, hier ist das Essen und du kannst dich frei bewegen und im Bauwagen schlafen. Und das war so schön, dass ich das auch zurückgeben konnte. Und das ist mir wirklich das Allermeiste auch passiert. Und es waren leider gar nicht so viele Kontakte, die ich unterwegs fremd geknüpft habe. Ich hätte mir das mehr gewünscht, aber das war dann einfach auch der Zeit geschuldet. Mhm. Aber die ich geknüpft habe, die waren sehr intensiv und sehr schön, ja.
Toll. Und magst du uns trotzdem mal mit hinnehmen? Also du hast jetzt das erste Mal wirklich bei einer ganz komplett fremden Person angeklopft. Was hat dich da hingezogen und was war dann so das Ergebnis?
Ja, also wie gesagt, die Auswahl traf ich immer nach dem Äußeren, nach einem großen Garten oder nach eben besonderen Pflanzen, und bin dann meistens eben nicht zu spät schon in die Dörfer gegangen, weil ich dann auch wusste, ich habe noch Zeit, ein Zunotenlager im Wald zu finden.
Ja.
Und an einem Haus zum Beispiel erinnere ich mich gut, da auch im Kreis Donnersberg, Kaiserslautern, da war es wirklich so auch ähnlich wie im Märchen, dass mir eine ältere Dame aufgemacht hat. Und die war, ich hatte natürlich mir auch schon so eine Vorlage gemacht, so nach dem Motto, ich möchte dich gerne auch unterstützen bei dem, was du tust. Mhm. Weil das gehört ja zu einer Walz dazu. Also, dass man sagt, ich komme nicht nur zum Bittstellen, sondern ich möchte auch gerne mit anpacken.
Ja.
Und dann leuchteten ihre Augen schon direkt auf. Ne? Als ich sagte, ich bin Kräuterfrau, ich bin hier unterwegs und ich möchte gerne dich ein bisschen unterstützen. Und dann war sie direkt so, ach, das ist ja so toll, ich habe ja so viel. Und sie hat mich direkt mit in den Garten gezogen und mir alles gezeigt. Und und das eben, das war auch meistens dann tatsächlich so, dass die Leute dann halt auch wirklich zurückhaltend waren wahrscheinlich. Also wirklich so nach dem Motto, kann ich dir wirklich eine Aufgabe geben, musste ich dann tatsächlich auch immer drum bitten. Aber sie haben mir so gerne gezeigt, ihre Kräuter, ihren Garten. Und da bin ich ja natürlich dann auch immer total Feuer und Flamme.
Ja, was war so die überraschendste Begegnung oder auch die, die dir jetzt am meisten gegeben hat?
Wow, das ist eine Frage, du. Boah, da müsste ich tatsächlich, das könnte ich gar nicht so festnageln auf eine, das waren schon einige, wo ich sagte, da habe ich viel mitgenommen.
Toll.
Und überraschend, wenn ich also auch vom Lernen, so ganz, ganz konkret. Also ich war auch mal in der Gärtnerei bei Fräulein Frühling oder Fräulein Lenz nennen sie sich. Die haben mir die Aufgabe gegeben, Tomaten hochzubinden und da habe ich so viel über Tomaten gelernt.
Ach, toll.
Also praktische Dinge und aber auch so was man so an Erfahrungen von anderen so mitnimmt, ne? Wo man merkt, ach so hätte ich das gar nie gesehen. Also den Blickwinkel ändert auf die Geschichten, auf den Alltag, auf, mit den Kräutern, auf wie sie es umsetzen. Das ist auch wieder eher so das Praktische, aber auch die Einstellungen einfach zum Leben. Und es ist so schön gewesen, weil wir ja auch, das kennst du ja, wenn man so nebeneinander herarbeitet, so viel tiefe und schöne Gespräche führen kann und sich austauschen. Ja, und die überraschendste Begegnung war für mich eigentlich an einem Garten außerhalb des Dorfes, wo ich gar nicht mit einem Garten gerechnet hätte. Da bin ich langgelaufen und da hing an einem Gartentor auch eine Visitenkarte. Wenn ihr Interesse habt an Weidenkunst oder Weidenkurse, meldet euch bei mir. Und ich habe in den Garten reingelinst und habe dann super schöne Figuren gesehen aus Weide geflochten und wirklich einen liebevoll auch gestalteten Naturgarten, schön wild und trotzdem, ja. Und dann habe ich da mich gemeldet und dann war das die Marita. Und Marita ist eine Frau, die sollte ich eigentlich schon ganz oft kennenlernen und habe es aber nie.
Nein.
Es war so ein Zufall einfach, ne, weil ich habe immer von ihr erzählt bekommen und wir hatten auch mal E-Mail-Kontakt. Ich wusste gar nicht genau, wo sie ist, nur dass sie da irgendwo in der Ecke ist. Und dann bin ich genau da vorbeigelaufen und das war so schön. Weil meine Intention war auch, Rezepte zu sammeln. Also es war nicht nur, ich möchte gerne helfen und Austausch beim Unterwegssein, sondern ich möchte auch Rezepte mit nach Hause bringen. Und ich habe jeder Kräuterfrau dann auch im Nachhinein oder auch Kräutermann so einen Fragebogen geschickt. mit Rezeptsammlungsideen und auch wie sie sozusagen zu ihrer Idee kamen, mit den Kräutern zu arbeiten oder zu wirken.
Ah ja. Das haben die dann ausgefüllt und dir zurückgeschickt?
Ja, genau. Wir haben natürlich schon darüber gesprochen, als ich da war. Ja. Aber ich habe mir in mein Handy Notizen gemacht und wusste aber, dass das würde ich gerne intensiver von ihnen haben, auch dass sie sich die Zeit nehmen können, dann Ruhe drauf zu gucken.
Und das haben die auch gemacht?
Das haben die auch gemacht, ja. Oh. Und irgendwann werde ich das auch mal veröffentlichen.
Ah, das ist ja schön. Und du bist ja dann nicht nur in Deutschland unterwegs gewesen, sondern auch, ich schätze mal, in Italien, wenn du in Sizilien angekommen bist. Mhm. Wie ging es dann dort weiter? Also gibt es Unterschiede zwischen dem Weg in Deutschland und dann raus aus Deutschland? Hast du da Sachen anders gemacht oder waren die Menschen anders oder ist es eigentlich egal, wo man ist?
Das ja, also ich muss dir ganz, ganz, ganz traurig sagen, dass ich in Italien gar nicht mehr dann auf der Walz war, sondern dass ich die Walz, also die Walz mit dem Kräuter, also Kräutern, in dem Sinne mit ich klopf an die Häuser abgelegt habe mit meiner Alpenüberquerung.
Ah ja.
Also mir war klar, ich gehe in die Alpen und dann gucke ich, dass ich danach auf dem schnellsten Wege zu meiner Freundin nach Sizilien komme, wo ich noch mal einen ganzen Monat war. Und sie ist eben auch eine krautverliebte Herzensfreundin, die sich da auch wirklich ganz wild einen Garten angelegt hat und wo ich wusste, da bin ich noch einen Monat und helfe mit bei der Ernte und teile Zeit. Und das heißt, ich habe die Kräuterwalze in dem Sinne bis zum Anfang der Alpen gemacht und dann kam die Alpenüberquerung, die für mich auch nochmal ein richtiges Highlight war.
Ja, das glaube ich. Gut, und da findet man dann eben auch nicht an jeder Stelle und Ecke ein Haus, wo man mal anklopfen darf. Das darf dann schon ein bisschen besser geplant sein, wo man übernachtet.
Ja.
Was hat dich unterwegs am meisten verändert?
Also, es ist die Erfahrung, mit sich selbst viel allein zu sein, ohne große Ablenkung, die mich darauf auch immer wieder hingewiesen hat, dass da Themen sind, die man nicht wegdrängen kann. Mhm. Also, was im Alltag schnell untergeht, wo man auch viele Möglichkeiten hat, was drüber zu legen. Das kommt dann auch hoch. Das kann auch sehr intensiv sein und auch mal so eine Nacht im Wald, sage ich mal, kann das dann auch sehr, man kann das sehr intensiv durchleben, wenn das mit Trauer zu tun hat. Dinge, die man nicht wegdrängen kann, aber auch ganz tolle Sachen, also Gedanken, bei denen man sich so erwischt, die man sonst so nie so denkt. Man träumt halt wirklich so ein bisschen an Hans Kuck in die Luft auch tatsächlich. Man läuft und hat den Kopf in den Wolken und die Erde auf dem Boden. Und das ist wirklich, macht die Zeit, die man mit sich alleine verbringen darf. Das ist ja auch echt ein Luxus. Und auch zu spüren, kann ich das oder kann ich das nicht? Und das kann man so gar nicht beantworten, weil es gibt Phasen, da kann man das und dann gibt es wieder Phasen, da will man das einfach gerade nicht. Also da merkt man, jetzt brauche ich Austausch, Gesellschaft. Und ich finde es so bezeichnend, ich habe mal ein Buch gelesen, in meiner Survival-Zeit habe ich viel gelesen, da gab es noch kein Internet, da sind wir regelmäßig von unserem Waldcamp an die Stadt gewandert und haben da im Internetcafé unseren Freunden, Familie geschrieben und ein bisschen recherchiert. Aber wir haben halt super viel gelesen, also Bücher.
Ja.
Und eins dieser Bücher hat mich sehr, sehr bewegt. Ein Satz darin, wo es auch darum ging, dass ein Mann, ich glaube sogar 7 Jahre in Alaska alleine war, und der meinte, es war eine gute Erfahrung. Und auf die Frage hin, er wurde auch interviewt, warum er denn abgebrochen hat, hat er geantwortet, weil das Alleinsein irgendwann zur Last wird und das Teilen der schönen Dinge, die man draußen erlebt und was man lernt, einfach so viel Sinn macht. Und dem bin ich immer wieder begegnet und das habe ich selbst auch erfahren. Also immer wieder Menschen, die so intensive Zeiten draußen hatten, alleine, die gesagt haben, es macht einfach irgendwann Sinn, dass man das teilt und dass man das gemeinsam erlebt.
Ja.
Ja.
Ach, wie schön. Ja, wir sind eben Herdentiere, ne?
Ja, und es ist aber auch total gesund, natürlich zu sehen, wie komme ich überhaupt alleine mit mir klar?
Ja.
Ich glaube, die wenigsten, oder ja, nicht die wenigsten, aber viele wissen das, glaube ich, gar nicht.
Ob das, ich kenne ganz viele, die das gar nicht wollen.
Ja, ja.
Weil man sich dann einfach so intensiv mit sich auseinandersetzt. Es bleibt ja fast gar nichts anderes mehr übrig, irgendwann sich mit sich selbst zu befassen und mit seinen eigenen Gedanken. Und durch die wenige Ablenkung kann man sich selber ja dann auch auf einmal viel besser hören und zuhören.
Aber weißt du, Melanie, ich denke auch, das ist echt ein Punkt, den kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und wenn die Menschen spüren, dass es so ist, dann wünsche ich ihnen andere Menschen, die mit ihnen da durchgehen. Und dann wünsche ich ihnen, dass sie Zeit haben, wirklich mit sich selbst klar, also wenn sie merken, sie kommen klar, Zeit mit sich selbst zu haben, weil dann kann viel passieren und Gutes passieren.
Ja.
Also das heißt, man muss da nicht wirklich mit Ach und Krach.
Ja.
Weil es ist nicht, ne, es glaube ich, wird gerade auch so in der Wildnispädagogik, na, vielleicht auch eher so im Survival so propagiert, man muss mit sich selber klarkommen, sonst hat man keinen gesunden Geist. In einer Welt, in der wir so viel Ablenkung und Druck haben und auch gar nicht unbedingt von klein auf lernen, wie man denn gesund mit sich selber umgeht oder geschweige denn mit anderen, glaube ich, ist es einfach total sinnvoll zu sagen, ich muss da erstmal mich rantasten.
Ja, absolut. Das ist schön, dass du das nochmal sagst.
Ja, sonst wird so eine Erfahrung einfach auch zu einem Horrortrip. Und das will
Ja.
man wirklich nicht. Ja.
Für mich ist ja der absolute Endgegner alleine im Wald schlafen. Also für mich ist das absolut unvorstellbar. Auf der einen Seite, ich habe 1000 Trilliarden Horrorbilder im Kopf, realist, also alles natürlich komplett nicht realistische Bilder.
Realistisch.
Und auf der anderen Seite würde ich mir so wünschen, dass ich das kann, weil ich finde, dass da so viel Freiheit drin liegt. Und auch auf dem Jakobsweg ist mir eine Frau begegnet, die war schon über 60. Die hat einfach immer irgendwo am Wegesrand ihren Schlafsack ausgerollt und hat dann da übernachtet. Und da fand ich das schon so beeindruckend und so bemerkt, also so wundervoll, dass diese Frau mit so viel Vertrauen einfach sich irgendwo zwischen die Weinreben legen konnte und dann am nächsten Tag weitergegangen ist. Dieses Vertrauen, das wünschte ich mir auch. Mir steht jetzt eine 4-wöchige Campingzeit bevor, die ich mit meinem So also mit meinem Baby mache, weil mein Mann und mein Sohn in der Sprachreha sind und wir campen dann dort in der Nähe. Und das überfordert mich schon. Also ich mach's und ich nehme da ganz viele Ängste mit. Total irrational und ich hoffe, dass ich mich da jetzt so ein bisschen von befreien kann in der Zeit.
Wow, aber wow, Wahnsinn. Also das ist wirklich mit Baby, das ist ja auch eine Herausforderung. Und wie machst du das? Also bist du irgendwo angeschlossen oder
Also
suchst du dir Plätze?
ich bin einfach auf einem Campingplatz, der in der Nähe von meinem Sohn und von meinem Mann ist, weil man als Familie eben nicht in diese Reha darf.
Ja.
Und
Ja, aber das ist doch toll. Also ich meine, das ist ja in Anführungsstrichen ein geschützter Rahmen.
ja.
Und dann kannst du dich ja so richtig ausprobieren. Und wenn alle Stricke reißen, mein Gott, dann nimmst du dir eine Ferienwohnung oder sagst du.
Genau, ja.
Ja.
Ich bin ja in der zivilen Welt und für mich ist das
Ja.
so der erste Schritt dahingehend. Also mein Ziel ist schon, dass ich irgendwann das auch mal schaffe,
Ja.
irgendwann tatsächlich mal eine ganze Nacht draußen in
Ja.
der Natur zu sein.
Ja, und ich denke, da hat auch wirklich das, was ich eben gesagt habe, dieses mit sich selber klarkommen, ist ja auch ein Teil davon.
Ja.
Weil wir haben ja ganz viele Bilder in unserem Kopf, die fremd gesteuert
Ja,
sind oder die
absolut.
uns fremd steuern können. Schon alleine das Fernsehen, das uns so geprägt hat. Wir haben als Jugendliche alle Horrorfilme geguckt. Und wahrscheinlich.
Ja.
Und das sind Dinge in unseren, ja, und auch kommt dann noch dazu, dass es unser Instinkt auch ist, ne? Also es ist ja schon so, dass wir auch immer noch von Instinkten geleitet werden. Das heißt, es ist erstmal eine gute Nachricht, ist, dass es erstmal normal ist, sich unwohl zu fühlen in einer ungewohnten Umgebung mit solchen Bildern im Kopf. Und dann wiederum eine gute Nachricht ist, dass es so viel mehr ungefährlicher ist, das zu tun, als zum Beispiel Auto zu fahren. Also statistisch gesehen passiert da nichts. Und wenn man dann auch noch regelmäßig einfach auch das macht, sage ich mal, mit Freunden und auch, ne, dass man nicht alleine ist am Anfang und dann merkt, wirklich so im Wald, diese Geräusche, die da kommen, das einordnen zu lernen. Das ist Blätterrauschen, das ist Knarzen von Ästen, das ist eine Amsel, die Blätter umdreht, hört sich an wie eine ganze Elefantenherde. Das war jetzt ein Wildschwein im Vorbeilaufen. Und all diese Erfahrungen machen einen dadurch dann einfach stärker, in dem Sinne, dass man sagt, ich muss mich gar nicht so fürchten, vor allem, weil ich auch gemerkt habe, da passiert ja gar nichts. Ne? Also diese Erfahrung immer wieder dem Nervensystem zu zeigen, guck mal, da passiert doch gar nichts. Das ist, glaube ich, das A und O. Du kannst nicht rausgehen und sagen, ich habe jetzt keine Angst. Das ist Quatsch.
Ja. Sag mal, du kanntest ja jetzt ganz viele Personen, zu denen du gegangen bist. Wenn jetzt jemand da draußen, der sich das Interview gerade anhört, auch gerade so diese Idee entwickelt, oh, das hört sich echt toll an, ich würde das auch total gerne mal machen. Aber ich habe überhaupt gar kein Netzwerk. Macht es da Sinn, sich einfach doch mal vorab so ein paar Kontakte rauszusuchen, die vielleicht vorher auch schon mal anzuschreiben? Wie würdest, was für ja, Empfehlungen würdest du da weitergeben?
Ja, eine gute Frage. Also es kommt wirklich darauf an, auch ob das Bauchgefühl der Person, hat sie so eine Sehnsucht, wie es bei mir war, zu sagen, ich möchte möglichst wenig planen und im Schicksal auch so die Tür offen halten, dass ich wirklich Menschen begegne, denen ich sonst nicht begegnen könnte. Oder ist es so, dass sie sagen, ich möchte den Plan haben, aber kann davon spontan abweichen. Das ist auch eine Idee, ne? Also es gibt ja so viele Möglichkeiten.
Ja.
Wenn man einen Plan haben möchte, ich glaube, dann würde ich empfehlen, auch des Wanderns wegen, weil es nimmt ja einen großen Teil des Tages oder den größten Teil des Tages wirklich auch das Wandern ein, einen Weitwanderweg auszusuchen und an dem so etappenweise zu schauen, gibt's da was Spannendes in den Dörfern drumherum? Man kann ja auch mal eine Tagestour abweichen und wieder zurückfinden. Aber die Weitwanderwege sind ja dann schon mal aufs Wandern ausgelegt. Heißt, es gibt die Möglichkeit, dann wirklich auch mal in einem Hotel unterzukommen. Je nachdem, wie lange man unterwegs ist, auf einem Campingplatz mal so richtig die Wäsche zu waschen in der Waschmaschine auch mal. Genau, auch mal wirklich so die Basics zu haben. Oder auch zu sagen, da gibt es Wasser auf dem Weg, da muss ich mir schon mal keine Gedanken drum machen, weil das ist auch wahnsinnig, was für ein Energieaufwand das bedeutet. Man kann ja hier nicht einfach aus dem Bach trinken, sich da Gedanken zu machen, wo kriege ich mein nächstes Wasser her. Also einfach schon Strukturen nutzen, die da sind, wäre mein Tipp. Und ja, und natürlich auch, wenn es Projekte sind, wo man weiß, die haben einen strengen Tagesablauf, ist eine Gärtnerei oder die bauen Heilkräuter an, dann würde ich mich schon auch im Vorhinein melden. Und wenn es nur ein paar Tage vorher sind, weil die dann auch besser planen können.
Ja.
Ja.
Gab es eigentlich für dich eine bestimmte Pflanze, die dich auf der Reise so ganz besonders begleitet hat?
Also, ich bin im Juni losgelaufen. Ich habe gewartet, bis es ein bisschen wärmer ist.
Ja, gute Entscheidung.
Ja. Und bin ein bisschen in den September rein. Also da hat sich die Natur im Laufe der Zeit auch gewandelt. Und natürlich auch das fand ich auch so toll, Melanie, auch so die Vegetation natürlich mit den Orten, wo ich war. Ich bin ja durch den Schwarzwald, über die Alpen, das waren ja alles auch so. Also sind ja auch mal andere Klimazonen und Sizilien ja erst recht dann. Ich bin so vielen Pflanzen begegnet, die ich so, du kennst das ja auch und viele, die zuhören, die ich so als Freunde betitel und denen ich viel mehr Zeit widmen konnte als sonst so. Also ich habe mir es immer mal wieder gegönnt, einfach stehen zu bleiben und zu klotzen.
Ja.
Da mich hinzusetzen und den Duft einzuatmen, vom Holunder zum Beispiel, der gerade noch blühte. Oder ich kann mich an eine Waldlichtung erinnern mit Fingerhut, wo ich wirklich eine Stunde einfach war, weil das so beeindruckend schön war.
Oh.
Also ich hatte genau diese Sehnsucht, mich mit den Pflanzen nicht nur beruflich zu beschäftigen oder so im Alltag, was kann ich daraus machen und was ernte ich jetzt, sondern wirklich einfach nur mal mit denen zu sein.
Ja.
Und da kann ich mich nicht auf eine festlegen. Das waren so viele. Und dann kam ja noch dazu diejenigen, die mich so, die ich gar nicht kannte, die ich dann bestimmen konnte. Das war ja auch toll, ne? Das hast du ja so in deinem normalen Umfeld, da hast du ja irgendwann mal alles bestimmt. Nicht so. Und das ist ja was uns auch immer wieder, uns Kräutermenschen ja so begeistert, neue kennenzulernen.
Ja.
Und vielleicht, auch die Situation, welche Pflanzen waren unterwegs, wirklich diejenigen, zu denen ich immer wieder gegriffen habe. Da kann ich was erzählen.
Oh, ja,
und zwar natürlich Spitz- und Breitwegerich. Auf jeden Fall die beiden. Weil ich ja immer wieder irgendwie gestochen wurde oder Blasen hatte. Und ich bin einmal in den Weißdorn-Dorn getreten. Oh. Und nee, es waren Schlehdorn, genau. Und das entzündet sich ja immer so krass. Und da bin ich wirklich mal eine Weile gehumpelt und hatte da auch einfach einfach nochmal so eine gute Erfahrung mit dem Spitzwegerich gemacht, ja, dass ich sage, boah, das ist so eine tolle Pflanze. Dass man dann auch nochmal selbst so die Erfahrung mit den Pflanzen macht, wo man immer drüber spricht.
Ja.
Das ist natürlich auch ein großes Geschenk.
Mhm. Ach, toll. Ah, wie schön. Wie schön, wie schön. Ich kriege so große Lust da drauf.
Ich habe sogar schon mal, ich habe echt schon mal geträumt und gedacht, ich fände das auch toll, das mal in der Gruppe zu machen.
Mhm.
Einfach. Und dadurch ist ja dann auch eins meiner liebsten Programme entstanden, die Wildniswanderung, wo wir dann eben auch fast eine Woche zusammengelaufen sind.
Ja.
Mit einem tollen Team und dann Menschen, die auch sagen, ich würde es gerne ausprobieren, aber ich traue mich nicht. Genau, das, aber im Prinzip würde ich auch einfach gerne mal mit Freunden laufen. So ganz unbefangen von, ich habe die Verantwortung. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Da würde ich gleich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Mhm. Vorher aber noch eine Frage. Was ist so das, was du mitgenommen hast in deinen Alltag aus dieser Reise?
Also gerade wenn es so um das Wandern geht, dass ich mich nicht mehr mit Strecken, die ich ablaufen will oder muss, so beschäftige, sondern wenn ich eine Tour plane, dann plane ich jetzt wirklich anders. Ich plane viel mehr Zeit ein und gucke auf meine Energie und den Energiehaushalt auch im Alltag ganz anders zu gestalten. Zum Beispiel, ganz banales Beispiel. Wenn wir uns die Natur anschauen und von ihr lernen, dann ist es so, dass in der Mittagszeit tatsächlich eine Pause ist. Also wo die Vögel, die Tiere runterfahren und wo dann wirklich, also auch richtig greifbar draußen im Wald, die Energie wie ruht. Ne? Mhm. Also als hätte man von morgens eben wirklich geackert, also ne, die Tiere jetzt in dem Fall, und sagen so, jetzt ist Pause, ich muss jetzt mal nach meinem Energiehaushalt gucken. Das habe ich so mitgenommen, weil das habe ich so gelebt. Und auch als wir über die Alpen gelaufen sind, also ich bin über die Alpen gelaufen und bin dann natürlich Menschen begegnet, ja, weil ich habe mir einen ausgetretenen Pfad gewählt, weil eben es war schon September und dann war auch klar, da kann Schnee umliegen. Und dann, ja, dachte ich, geh bitte in den Weg, wo auch andere Menschen sind, such dir keinen abgetretenen, also ausgetretenen, such dir einen ausgetretenen Pfad.
Ja.
Und da ist es natürlich so, dass man dann auch immer wieder denselben Menschen begegnet, weil man ja dieselbe Route läuft. Und da war ich die Einzige, die aus der ganzen Erfahrung vorher immer Mittagspause gemacht hat. Und sie haben mich dann irgendwann auch die Mexikanerin genannt, also Siesta machen halt.
Ja.
Und haben auch tatsächlich abends dann immer gesagt, ah, wir haben dich gesehen, da hast du am Bach, da hast du geschlafen. Und wenn sie mich mal nicht gesehen haben, haben sie gefragt, wo hast du denn da jetzt, wo warst du denn heute und hast Pause gemacht? Und die Sache ist halt auch wirklich die, dass das so viel Sinn macht, auch im Alltag einzubauen, zu sagen, dann, wenn die Natur auch runterfährt, dass man sich selbst die Zeit gönnt. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, einfach das Akku wieder aufladen und auch wirklich in der Zeit so alle Energie zu sich zu holen und nicht mit dem Kopf bei irgendwelchen Projekten zu sein. Das habe ich mitgenommen. Das ist richtig gut.
Toll. Mhm. Oh, das hört sich richtig, richtig gut an.
Mhm.
Ja, so eine Siesta macht schon Sinn, ne? Also die Menschen machen
auf jeden.
Das ohne Grund. Aber das, dass das so in Verbindung mit tatsächlich mit dem Rhythmus der Natur funktioniert, das hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich ganz klar sagen.
Mhm. Ja, das habe ich auch gelernt unterwegs. Also das.
Mhm. Ach, wunderbar. Und jetzt verrat mir noch mal kurz bitte, wann machst du diese Wildniswanderungen? Wann bietest du die an?
Ah, jetzt aktuell gerade nicht, leider, aber bestimmt wieder. Für dieses Jahr ist mein Programm so gut wie geplant. Ich nehme jetzt einfach immer noch Einzelanfragen in Gruppen an.
Ja.
27 eventuell wieder. Versprechen kann ich es nicht. Das kommt immer darauf an, was für Projekte noch zusätzlich in mein Leben flattern.
Ja.
Aber wenn, dann steht es auf meiner Seite. Ja, dann.
Ja. Ich könnte dich noch so viel mehr fragen. Ich finde es einfach so spannend, was du gemacht hast. Ich hoffe einfach sehr, dass wir mit dem Interview den oder die einen oder andere dazu inspirieren konnten, vielleicht auch mal auf diese Art und Weise ihren Urlaub zu verbringen. Ja, es müssen ja nicht unbedingt 3 Monate sein. Man kann mit einer Woche starten, wenn man die Auszeit, also wenn man die Zeit hat. Warum nicht dann auch eben mal 3 Monate? Es ist einfach eine so tolle, intensive Zeit und wie wunderbar, das dann zu verbinden mit dem eigenen Herzensthema, sich noch intensiver mit den Pflanzen zu beschäftigen, in Verbindung mit den mit anderen Menschen, in Verbindung Neues zu lernen. Du hast jetzt, also es hat sich für mich so reich angehört. Also es muss so eine reiche Erfahrung gewesen sein.
Ja.
Und der Sommer steht ja jetzt bevor. Wenn du also Zeit hast, pack deinen Koffer und los geht's. Maria, man kann ja auch über deine Kräuterwalz lesen. Du hast dazu 2 Blogartikel geschrieben. Die würde ich einfach ganz gerne noch hier unter den Podcast verlinken. Und magst du noch erzählen, was du anbietest, wo wir dich finden, wenn man intensiver mit dir zum Beispiel zusammenarbeiten möchte? Du hast eine ganz tolle Wildpflanzenschule und wer sich auch mehr mit oder intensiver mit Wildpflanzen auseinandersetzen möchte, der ist bei dir eben auch an der richtigen Stelle.
Ja, also genau, ich bin im Hunsrück und bin hier sehr vernetzwerkt. Also wir haben auch einen Verein, auf die Seite kann man auch gerne mal gucken, da sind auch schöne Programme. Und biete, also das Herzstück meiner Wildpflanzenschule ist jetzt seit 13 Jahren meine Wildpflanzenfortbildung, wo ich wirklich Menschen ein Jahr lang intensiv auch begleite, selbst ja autark zu werden in der Sache eben, wie bestimme ich Pflanzen, wie verarbeite ich sie, wie wende ich sie an und wie gebe ich das auch eventuell, wenn ich das will, weiter. Und drumherum sind dann auch so Programme wie der Kräuterzirkel, wo man sich einmal im Monat abends für 2-3 Stunden trifft und austauscht über Kräuter, wo wirklich eine schöne Gemeinschaft entstanden ist, die seit Jahren wieder zusammenfindet, beziehungsweise wo auch immer wieder neue dazukommen. Und das liebe ich sehr. Einfach auch dieses wirklich, ich lerne jemanden kennen, der ist on fire und ich kann den an die Hand nehmen. Das ist ja auch bei dir so, dass du sagst, das macht Sinn und ist total schön und bereichernd. Und ja, und ansonsten gibt es dann immer so kleine Programme noch, einzeln buchbar, wie Kräuterwanderung natürlich, der Klassiker, die liebe ich ja auch sehr. Oder jetzt im August, das wird vielleicht auch für diejenigen, die sagen, also die jetzt hier zuhören und sagen, wow, toll, ich will da auch mal mit im Wald sein oder die Maria kennenlernen und ihr die ganzen Fragen stellen, die vielleicht jetzt noch übrig sind, wer weiß. Ich biete ein Wildniswochenende, also ein Kraut- und Waldwochenende an, wo wir dann auch in einem schönen Tal im Hunsrück auf einer Wiese zusammen campen, am Feuer kochen. Das nenne ich Into the Wald und das ist auf meiner Seite zu finden. Da sind auch noch Plätze zum Beispiel. Ja.
Toll. Schön. Ja, sobald ich ja wieder etwas unabhängiger bin, werde ich auf jeden Fall sowas mal bei dir machen. Ich warte da schon halt sehnsüchtigst drauf.
Ich warte da auch schon drauf.
Warte ja auch noch auf dein wiederbelebtes Kinderprogramm.
Ja.
Hattest du ja auch mal.
Ja, ich habe dir ja erzählt, im Verein haben wir das ja auch weiterhin. Ne? Das wird weitergeführt.
Ja, aber machst du das dann auch? Betreust du das?
Nee, das machen andere, aber die machen das auch ganz toll.
Ja.
Genau, wenn du, also auch auf der wildnispädagogischen Basis. Das ist ja das, was das so besonders macht, das Kinderprogramm. Aber natürlich, ich werde dir auf jeden Fall Bescheid sagen, falls ich irgendwann wieder was starte.
Das hatte ich natürlich schon gesehen, aber ja. Gut, Maria. Ganz herzlichen Dank. Wir werden natürlich alles in den Shownotes verlinken. Es ist auch eine große Herzensempfehlung da von mir, mal auf jeden Fall draufzuschauen und an einem wundervollen Programm von Maria teilzunehmen. Und dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich dich jetzt auch für den Podcast interviewen durfte. Und wünsche dir nur das Allerbeste und freue mich immer wieder, von dir zu hören oder von dir zu lesen. Und ja, finde es einfach schön, auch ein bisschen so wieder in Kontakt mit dir gekommen zu sein.
sehr viel Spaß gemacht. Danke, Melanie, für diese Gelegenheit. Und ganz viele liebe grüne Grüße gehen raus an alle, die zuhören.